Inforadio Podcast.
Bei 12.22 geht es diesmal um den deutschen EU-Ratsvorsitz, der am 31. Dezember endet. Die Pläne der Bundesregierung für das turnusmäßige Halbjahr an der Spitze der Staatenkammer waren umfangreich. Gemeinschaftshaushalt, Asylreform, EU-Erweiterung, Beziehungen zu China, Brexit, um nur einige Stichpunkte zu nennen, die schon Monate zuvor die Runde machten. Neben der Organisation der Arbeit im Rat wollten die Deutschen wichtige Impulse für die europäische Politik und die Entwicklung der Europäischen Union liefern. Aber dann erreichte die Corona-Pandemie unseren Kontinent und stellte auch die EU ganz plötzlich vor nie gekannte Herausforderungen. Wie hat der deutsche Ratsvorsitz diese ungewöhnliche Präsidentschaft bewältigt? Darum geht es jetzt im Gespräch mit Michael Roth, Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Guten Tag, Herr Roth.
Ich grüße Sie, Frau Mattei.
Herr Roth, zu normalen Zeiten ist eine Ratspräsidentschaft Gelegenheit für die Regierung, ganz häufig nach Brüssel zu reisen. Wegen der Pandemie wurde kaum gependelt und es waren vor allem Sie, der in Brüssel ran musste und den deutschen Ratsvorsitz repräsentierte. Wie war das Arbeiten unter Corona-Bedingungen?
Das war schon eine schwierige Zeit und ist es ja nach wie vor. Sie werden sich daran erinnern, dass Brüssel eine ganze Zeit lang Hochrisikogebiet war mit einer Inzidenz, die weit, weit über der in Deutschland lag. Inzwischen haben wir uns ja traurig genug angenähert. Was mir sicherlich besonders gefehlt hat, war der persönliche Kontakt mit vielen Kolleginnen und Kollegen. Und da war zugegebenermaßen die Präsenz im Europäischen Parlament eher die Ausnahme, weil man dort ja immer noch mal auf Abgeordnete getroffen ist. Aber die Ratsarbeit selbst hat mit einer Ausnahme immer virtuell stattgefunden. Das heißt, ich war über die digitalen Netze mit meinen Kolleginnen und Kollegen verbunden. Das hat natürlich nicht die Atmosphäre geschafft, die gerade auch bei der Lösung von ganz schwierigen Problemen wichtig ist. Man hat gemerkt in diesen Monaten, wie wichtig Kaffeepausen sind.
Damit man nochmal den einen oder anderen greifen kann und an der Seite gut Wetter machen kann zum Beispiel.
Richtig. Viele, viele wichtige Themen sind ja einstimmig zu treffen. Das heißt, wir brauchen grünes Licht aus allen nationalen Hauptstädten. Das ist auch bei der Schwierigkeit der Themen nicht ganz einfach gewesen. Und da tut es manchmal gut. Man kann sich vielleicht den einen oder den anderen nochmal zur Seite nehmen, das Gespräch suchen und unter vier oder sechs Augen noch mal etwas klären. Das hat so nicht stattgefunden und war sicherlich auch eines der Probleme, die dazu geführt haben, dass manches erst wirklich in den letzten Tagen der Präsidentschaft erfolgreich zu Ende verhandelt werden konnte.
Als Sie Anfang des Jahres zu Gast bei 12.22 waren, da herrschten noch ganz andere Bedingungen. Corona war nur eine ziemlich ferne Vokabel. Bei der Gelegenheit hatten Sie die Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft ziemlich flach gehalten. Jetzt ist der deutsche Turnus fast zu Ende. Sind Sie zufrieden?
Ja, ich hätte mir das natürlich alles ganz anders gewünscht. Ich meine, ich bin ja auch frustriert, dass wir uns dann doch über Monate hinweg mit Corona und mit den wirtschaftlichen und sozialen und gesundheitlichen Folgen befassen mussten. Das hätte ich uns allen gerne erspart. Aber dass es uns nach einigen Rumpeleien am Anfang, vor allem im Frühjahr bei der ersten Welle, dann doch gelungen ist, im Sommer ein klares Signal zu setzen, wir kommen gemeinsam und solidarisch aus dieser schweren Krise. Das freut mich am Ende. Die EU nimmt so viel Geld in die Hand wie noch nie in ihrer Geschichte, 1,8 Billionen Euro, um vor allem auch den Menschen, den Regionen, den Wirtschaftsbranchen zu helfen, die am schwersten von der Pandemie betroffen sind. Dass wir das dann auch noch mit einem Durchbruch bei der Rechtsstaatlichkeit verknüpfen konnten, also besserer Schutz der Rechtsstaatlichkeit mit dem Ziel, auch wieder zu einem gemeinsamen Verständnis von unseren gemeinsamen Werten zu kommen, das ist sicherlich ein großer, großer Schritt nach vorne. Will aber jetzt nicht die Rolle Deutschlands schmälern, will aber auf eines nochmal hinweisen. Europa war, ist und bleibt Teamarbeit. Wenn die anderen nicht mitziehen, dann kann man sich noch so sehr abstrampeln. Und auch das hat sich gezeigt. Deutschland ist groß, Deutschland ist wirtschaftlich stark, Deutschland ist sozial stabil. Aber ohne die anderen kriegt man das nicht hin. Und da kann man auch nicht ständig nur drohen. Denn wir wollen uns ja nicht von den Nationalisten und Populisten anstecken lassen, die ja oftmals auch meinen, mit Erpressung oder mit Rückzug ins nationale Nest die Probleme lösen zu können. Das ist nicht unser Ansatz.
Das heißt also, oder verstehe ich Sie dann recht, dass die Krise die Europäer zusammengebracht hat?
Ja, ich will damit nicht die Probleme geringer machen, als sie tatsächlich sind. Wir sind nach wie vor auch angesichts der vielen, vielen Krisen in einer schwierigen Lage, weil es immer schwieriger wird, Kompromisse zu schmieden. Aber wir sind zusammengerückt, weil sich am Ende doch auch eines gezeigt hat. Der Virus hat keinen Reisepass. Der Virus schert sich nicht um nationale Grenzen. Es ist eine globale Bewährungsprobe mit furchtbaren Folgen für das Leben von Menschen. Da hilft nur eines: Zusammenstehen, voneinander lernen, miteinander lernen, sich gegenseitig unterhaken. Was hilft es uns, wenn wir alleine unsere Bürgerinnen und Bürger schützen, wenn es unseren Nachbarinnen und Nachbarn schlecht geht? Bei dieser Erkenntnis, da hat es ein bisschen gebraucht, bis sich die, sagen wir mal, als allgemeine Erkenntnis herumgesprochen hat. Aber ich bin dann doch am Ende froh, dass wir das so hinbekommen haben. Inzwischen ist klar, wir sorgen dafür, dass alle Bürgerinnen und Bürger möglichst rasch über einen Impfstoff verfügen können. Wir entscheiden nicht nach Postleitzahl oder nach Dicke des Geldbeutels. Wir haben auch weitestgehend wieder von der Schließung von Grenzen Abstand genommen. Die Wiedereinführung der Grenzkontrollen hat natürlich Europa geschädigt. Wir haben den Binnenmarkt, die Regeln des Binnenmarktes, den freien Warenverkehr, den freien Güterverkehr, aber vor allem auch den Personenverkehr massiv verletzt. Und wir haben Schengen verletzt. Und das ist sicherlich eines der wertvollsten und kostbarsten Güter des vereinten Europas, dass Grenzen im Alltag der Menschen keine große Rolle mehr spielen. Das ist hier für uns erfahrbar geworden, ganz in der Nachbarschaft. Da ist inzwischen doch klarer geworden als noch im Frühjahr. Grenzschließungen machen die Lage nicht unbedingt besser, sondern sie erzeugen vielmehr neue Schwierigkeiten und Probleme.
12:22, diesmal mit Staatsminister Michael Roth. Wir sprechen über den deutschen EU-Ratsvorsitz unter Corona-Vorzeichen. Herr Roth, das wichtigste Ergebnis des EU-Gipfels, und darauf haben Sie schon angespielt, letzte Woche war der Haushaltskompromiss, der unter deutscher Führung zustande kam. Ungarn und Polen gaben ihre Haushaltsblockade auf. Der Weg für den Mehrjahresetat der EU und für den Corona-Wiederaufbaufonds waren damit frei. Allerdings um den Preis, dass der Rechtsstaatsmechanismus de facto erst in ein paar Jahren greifen dürfte. Also war diese Verknüpfung von Haushalt, Corona-Rettungsmaßnahmen und Rechtsstaatsmechanismus ein Fehler?
Nein, überhaupt nicht. Ohne diese Verknüpfung gäbe es den Rechtsstaatsmechanismus überhaupt nicht. Wir streiten uns ja schon seit Jahren darüber, wie wir wieder zu einem gemeinsamen Verständnis von Rechtsstaatlichkeit kommen können, auch angesichts von akuten Verletzungen. Es gibt eine Reihe von deutlichen Urteilen des Europäischen Gerichtshofs dazu. Wir haben jetzt in der EU Ratspräsidentschaft Deutschlands zwei neue Instrumente eingeführt. Den Rechtsstaatscheck, den Dialog, dem sich alle Mitgliedstaaten unterziehen müssen, regelmäßig. Und dann jetzt der Rechtsstaatsmechanismus im Rahmen des EU-Haushaltes. Ja, es gibt jetzt eine Interpretation, eine Erklärung des Europäischen Rates. Das war die einzige Chance, um Ungarn und Polen von ihrem Veto runterzubekommen. Aber ich sehe das noch nicht, dass das zu einer jahrelangen Verzögerung kommt. Ich habe ganz großes Vertrauen in den Europäischen Gerichtshof, der sich immer auch als Schutzmacht der Werte und der Rechtsstaatlichkeit in der EU verstanden hat. Und ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass der EuGH schneller urteilen wird, denn er weiß ja um die Bedeutung dieses Urteils für das neue Instrument. Und die Kommission, auch die Kommissionspräsidentin, hat ja schon klare Aussagen dazu getroffen. Der Rechtsstaatsmechanismus ist nicht aufgeweicht oder geschwächt worden. Ich halte es am Ende sogar für richtig, dass noch einmal das oberste Gericht in Europa, der EuGH, noch einmal deutlich macht, dass dieser Mechanismus, der so umstritten war und der zu so viel Kontroversen und auch Verletzungen geführt hat in der EU, am Ende vertragskonform ist. Er muss von allen akzeptiert werden. Das ist die Erwartung, die ich jetzt habe.
Selbst wenn diese Überprüfung nicht Jahre, sondern nur in Anführungsstrichen Monate dauern sollte, so darf die Kommission die Richtlinien zur Anwendung aber doch erst danach beschließen. Was sagen Sie denn dann den Polen und den Ungarn, die darauf gesetzt hatten, dass die EU endlich schnell was Handfestes zur Rettung ihres Rechtsstaates tut.
Noch einmal, wir schieben das nicht auf die lange Bank. Jetzt haben die beiden Staaten 2 Monate Zeit, also beginnend ab dem 1. Januar, eine entsprechende Klage vorzunehmen oder dem EuGH das zur Überprüfung vorzulegen. Das ist das gute Recht eines jeden Mitgliedslandes. Wenn von diesem Recht Polen und Ungarn nicht Gebrauch machen, dann hat die Kommission nach 2 Monaten die Möglichkeit, auch die Richtlinien, die Leitlinien vorzulegen, die auch nochmal diesen neuen Mechanismus interpretieren, die nochmal deutlich machen, wie funktioniert das eigentlich. Ja, Demokratie braucht eben auch bisweilen Zeit und ich will das auch nochmal deutlich machen. Natürlich wird auch dieser Mechanismus, auch der neue Rechtsstaatscheck und der Rechtsstaatsdialog nicht dazu führen, dass wir von heute auf morgen alle Probleme, die teilweise seit Jahren auf dem Tisch liegen, gelöst werden. Aber es ist ein klares Signal an alle Mitgliedstaaten, die Infragestellung von gemeinsamen Prinzipien und Werten hat Grenzen. Und diese Grenzen setzt der Vertrag und diese Grenzen setzen auch die Institutionen der Europäischen Union. Das Parlament, aber hier vor allem auch die Kommission und am Ende auch der Rat, der das beschließen muss. Das ist ein großer, großer Schritt nach vorne. Aber wie es in diesen Ländern weitergeht, darüber entscheiden natürlich am Ende auch die Wählerinnen und Wähler. Denn beide Regierungen haben ja für ihr Handeln erst einmal auch eine jeweilige parlamentarische Mehrheit und die parlamentarischen Mehrheiten sind aus demokratischen Wahlen hervorgegangen. Also ich kann jetzt nicht hier versprechen, dass alles genau so wird, wie es sich viele Menschen zu Recht vorstellen. Denn auch das beruhigt mich ja. Es gibt ja repräsentative Umfragen in allen Mitgliedstaaten, auch in Polen, auch im Ungarn, hat es klare Mehrheiten dafür gegeben, dass die Europäische Union wachsamer ist und dass sie diesen neuen Rechtsstaatsmechanismus auch nutzt. Denn was bedeutet der im Umkehrschluss? Wenn die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit irgendwo verletzt werden, dann kann es zukünftig weniger Geld aus Brüssel geben. Und das verstehen halt viele auch nicht. Einerseits wird die EU gebraucht, um teilweise bis zu 80% der öffentlichen Investitionen zu finanzieren. Aber gleichzeitig wird sie auch mal schlecht gemacht. Und es gibt dieses Brüssel-Bashing. Das Schlechte kommt aus Brüssel und nur wir sind gut und eigentlich brauchen wir da niemanden. Und der allerschlimmste Vorwurf ist für mich immer die Gleichsetzung der Europäischen Union mit der Sowjetunion, also mit einer ganz, ganz schlimmen Diktatur. Das ist die Europäische Union wirklich nicht. Und ich hoffe, dass wir von dieser Brachialrhetorik, von dieser populistisch-nationalistischen, vergifteten Rhetorik auch bald wieder runterkommen in der EU. Denn sie macht nichts leichter, sie erschwert vieles und das sage ich auch sehr deutlich. Es ist in den vergangenen Wochen natürlich auch Vertrauen verloren gegangen. Denn nicht zuletzt hat es eine klare, breite Mehrheit im Europäischen Parlament für die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit gegeben. Aber auch viele Mitgliedstaaten haben gesagt, wir sind nur bereit, dem vielen Geld auch für den Aufbau nach Corona zuzustimmen, wenn es jetzt auch ein neues Instrument gibt, um die Rechtsstaatlichkeit besser zu schützen.
Wenn Ungarns Ministerpräsident Orbán dann hingeht und diesen Kompromiss als Sieg ausgibt, ist das dann nicht entmutigend?
Nein, es ist nicht entmutigend, aber es sollte uns nicht dazu verleiten, auch in diese kriegerische Rhetorik einzufallen. In Europa werden keine Schlachten mehr geführt. Wir führen keinen Krieg, sondern wir sitzen an einem Verhandlungstisch. Ja, es dauert manchmal lange, manchmal zu lange. Wir haben Kompromisse, die manchmal gut, manchmal weniger gut und manchmal auch ziemlich schwer erträglich sind. Aber sie bringen uns alle voran. Und es ist halt genau die Abkehr von dieser Rhetorik, die auch der ungarische Ministerpräsident gelegentlich nutzt, die mich immer wieder befremdet. Und ich sage das auch mehr sehr deutlich, erschreckt. Wir brauchen keine Feindbilder in der EU. Wir brauchen auch keine Sündenböcke. Und wir brauchen auch nicht hier die Guten und da die Bösen. Das sind Bilder, die der Vergangenheit angehören und sie schädigen nach wie vor Vertrauen, was wir gerade in diesen Krisenzeiten in der EU so dringend bräuchten. Vertrauen. Wir müssen zusammenhalten.
Im EU-Parlament laufen jetzt offenbar schon Anstrengungen, um Verzögerungen bei der Anwendung des Rechtsstaatsmechanismus zu verhindern. Die Kommission könnte per Resolution angehalten werden, das geltende Recht durchzusetzen. Wäre dieser Kompromiss mit Polen und Ungarn damit dann zunichte?
Also erst einmal freue ich mich darüber, dass es auch aus dem Europäischen Parlament viele positive Signale für diesen Kompromiss gegeben hat, an dem die deutsche Ratspräsidentschaft, insbesondere ja auch die Bundeskanzlerin persönlich, stark gearbeitet hat. Die Signale, die ich bekommen habe, waren immer dieselben. Jetzt seht zu, dass ihr was auf dem Tisch liegt, was für alle akzeptabel ist. Wir werden sonst nicht das Versprechen einhalten können, was wir ja allen Bürgerinnen und Bürgern in der EU gegeben haben, nämlich dass wir sie nicht in dieser schweren Pandemie alleine lassen. Und das Versprechen hat mich immer motiviert, hat auch viele andere motiviert. Und besonders dankbar bin ich unseren Partnerinnen und Partnern in den Ländern, die so stark von der Pandemie betroffen sind wie keine anderen, Spanien, aber auch Italien, aber auch Frankreich, die immer gesagt haben, wir lassen nicht zu, dass unsere gemeinsamen Werte und die Rechtsstaatlichkeit gegen das Geld ausgespielt werden. Wir wollen das nicht. Und deswegen ist auch gerade dort der Kompromiss auf große Zustimmung gestoßen.
Ein weiteres Ergebnis des letztwöchigen Gipfels war die Einigung auf das Klimaziel, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um nicht weniger als 55% im Vergleich zu 1990 zu senken. Das ist ein ehrgeiziges Ziel. Ursprünglich waren 40% vereinbart. Wie soll das denn in knapp 10 Jahren konkret umgesetzt werden?
Ich bin erstmal sehr, sehr dankbar, dass die Europäische Union weiterhin an der Spitze des Klimaschutzes weltweit stehen will. Demnächst auch wieder in enger Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Das hat ja der neu gewählte Präsident Biden bereits angekündigt. Da kommen wir wieder zu einer alten transatlantischen Partnerschaft zurück, die vielen in der Welt Mut machen wird. Die haben nämlich Angst davor, dass ein stärkerer Klimaschutz zu Wohlstandsverlusten oder auch zu Wachstumseinbrüchen führen könnte. Denn nicht allen Staaten geht es so gut wie den europäischen. Und darauf müssen wir auch Rücksicht nehmen. Also wir müssen Mut machen, dass auch in industriell starken Regionen der Klimaschutz ein Erfolgsmodell sein kann. Die 55% sind sehr ambitioniert und das wird jetzt der nächste Schritt sein, im Rahmen des Klimaschutzgesetzes auch durchzudeklinieren, auch zu erklären, was muss denn schrittweise geschehen, damit dann auch wirklich bis 2030 der CO2-Ausstoß um 55% netto vermindert werden kann. Das haben wir in Deutschland mit dem nationalen Klimaschutzgesetz schon auf den Weg gebracht. Auch das war sehr, sehr umstritten. Und das steht jetzt noch aus. Aber das wäre so oder so nicht mehr unter der deutschen Ratspräsidentschaft abschließend ausverhandelt worden. Aber wir haben jetzt das Ziel, es gibt diesen Grundkonsens und das ist in dieser Zeit alles andere als selbstverständlich.
Aber auch hier bei den Klimaverhandlungen, da war es Polen gelungen, eine Einigung lange hinauszuzögern, zu blockieren. Was sagt denn das über die Einigkeit in der EU, die Sie so gelobt haben?
Dass es immer ganz, ganz schwer ist, zu dieser Einigkeit zu kommen. Und das hat sich jetzt auch in der deutschen Ratspräsidentschaft gezeigt. Ob das die Migrations- und Asylpolitik ist, ob das der Klimaschutz ist, die Rechtsstaatlichkeit, das Geld, die Frage, wie kommen wir zu einer besseren Digitalisierung, wie können wir noch mehr tun für Forschung, Innovation oder auch den sozialen Zusammenhalt. Vieles ist streitig, aber wir haben es in den zentralen Dossiers dann am Ende doch hinbekommen, uns zusammenzuraufen. Wenn aber die Bereitschaft und die Fähigkeit bei Einzelnen einen Kompromiss zu schmieden, nachlässt, weil am Ende es sich nur um eine Frage dreht, was nutzt mir zu Hause und wie kann ich mich zu Hause als der große Sieger darstellen, dann wird das auf Dauer so in der Europäischen Union nicht funktionieren. Denn ich, das sage ich auch ganz offen und ehrlich, hätte nicht gedacht, dass es auch für uns so schwierig ist bis zum Ende. Und da heißt es ja immer, ja, die Deutschen kriegen das irgendwie hin. Ihr habt Einfluss, ihr habt Erfahrung, ihr habt das Geld, ihr habt die Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ganz offen und ehrlich, auch wir kochen nur mit Wasser. Und wenn einige partout nicht wollen, weil es ihnen nur um ihre nationalen Interessen geht, dann können wir auch nicht Wunder bewirken. Umso dankbarer bin ich, dass wir es dann doch in vielen Bereichen geschafft haben.
Staatsminister Michael Roth ist zu Gast bei 12.22. Wir ziehen eine vorläufige Bilanz des deutschen EU-Ratsvorsitzes. Es gibt ja auch eine Reihe deutscher Vorhaben, die im letzten halben Jahr nicht zustande gekommen sind. Zum Beispiel ein Investitionspakt mit China. Können die europäischen Unternehmen das verschmerzen?
Ich hoffe doch, dass sie das verschmerzen können. Es war ja keine schlechte Absicht, aber gerade auch der Gipfel mit China stand unter keinem guten Stern, weil es einfach angesichts der Pandemieentwicklung nicht möglich war, zu einem gemeinsamen physischen Treffen zu kommen. Und die Beziehungen zu China müssen natürlich auch im Lichte der aktuellen Entwicklung neu geklärt werden. Denn die Beziehungen zu China sind vor allem auch deshalb so kompliziert, weil wir es einerseits mit einer wirtschaft- und handelspolitischen Konkurrenzsituation zu tun haben, dann aber auch mit einer Partnerschaft, von der natürlich auch beide Akteure profitieren. Partnerschaft aber auch in der großen Frage des Klimaschutzes. Ich kann mir einen vernünftigen Klimaschutz auf der globalen Ebene nicht vorstellen, wenn einer der größten Emittenten, nämlich China, nicht an Bord ist. Und dann haben wir es mit einem Systemrivalen zu tun. Einer der größten und wichtigsten Akteure weltweit, der unsere Werte, die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie und die Menschenrechte so nicht teilt. Das macht es natürlich besonders schwer. Und wie China auch spaltend wirkt, erleben wir ja auch, weil natürlich China wie andere globale Akteure immer wieder auch uns zu spalten versucht, indem man mit Geld meint, locken zu können. Und das tut uns nicht gut. Das ist auch nicht gut für unsere Werte, das ist nicht gut für die Demokratie, das ist nicht gut für unsere Rolle auf der globalen Ebene. Deswegen hoffe ich, dass, auch wenn es zu diesem Gipfel und zu diesem Investitionsabkommen nicht gekommen ist, trotzdem die EU-China-Beziehungen weiterhin ganz, ganz oben angesiedelt sind auf unserer Agenda. Daran wird auch nichts ändern, dass wir es ab dem 1. Januar mit der portugiesischen Ratspräsidentschaft zu tun haben. Dafür sind die Beziehungen einfach zu wichtig und wir brauchen da halt auch Offenheit. Aber es geht eben nicht nur um Wirtschaft, sondern es geht um Klimaschutz, es geht um Werte, es geht um Demokratie, es geht um einen freien und fairen Handel. Auch das ist ganz, ganz wichtig. Und es geht natürlich auch darum, dass wir bei diesen großen Fragen, im Übrigen auch bei der Pandemie, in der Pandemiebekämpfung gut zusammenarbeiten.
Sie haben nun die Begriffe Partnerschaft, aber auch Systemrivalität in Bezug auf China genannt. Welche Rolle beansprucht Europa denn angesichts des eskalierenden Wettbewerbs zwischen China und den USA? Verschwinden wir da nicht?
Nein, natürlich nicht. Erstmal sind wir nach wie vor ein stabiler Ort der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, der Freiheit, der Menschenrechte, der nach wie vor für Millionen von Menschen eine ungeheure Faszination ausübt. Das sollte uns, es geht mir ja auch manchmal selber so, wenn man frustriert ist, immer wieder auch Mut machen. Ja, auch bei uns liegt manches im Argen, aber wir sind Stabilitätsanker für ganz, ganz viele in der Welt. Und wie sähe es ohne dieses Europa aus? Und Europa muss sich auch gar nicht entscheiden. Natürlich besteht jetzt die Chance auch unter Biden, dass wir zur Wiederbelebung der transatlantischen Beziehungen kommen, gerade auch in Werte- und in Klimaschutzfragen. Aber auch manche Konflikte zwischen den USA und der Europäischen Union werden nicht geringer dadurch werden, dass es einen neuen Präsidenten gibt. Auch Joe Biden wird von uns erwarten, dass wir mehr Verantwortung übernehmen, vor allem für Frieden, Stabilität und Demokratie in ganz Europa. Und auch da wird der neue Präsident nicht sagen, also wir übernehmen das jetzt alles, ihr kümmert euch mal um die wirtschaftlichen Fragen und die großen Fragen von Sicherheit und Verteidigung, die übernehmen wir. Das ist eine Arbeitsteilung, die wird auch dieser Präsident nicht akzeptieren wollen. Ja, und in Sachen China kann ich immer nur für Souveränität plädieren. Nicht zuletzt ist ja die Europäische Union auch für China ein ganz, ganz wichtiger Markt. Und wir müssen aber in Sachen Innovation und Forschung wieder Spitze sein. Und wir dürfen uns nicht spalten lassen. Die chinesische Führung wird nur dann die EU wirklich ernst nehmen, wenn sie spürt, dass es gar nicht lohnt, nur mit Berlin oder mit Budapest oder mit Paris oder mit Rom oder auch mit Warschau oder auch mit Riga zu verhandeln. Das ist uns beispielsweise auch beim Brexit gelungen. Auch der britische Premierminister hat ja immer wieder versucht, die Verhandlungen zu bilateralisieren. Also er wollte ja lieber mit der Kanzlerin oder mit dem französischen Staatspräsidenten oder mit dem italienischen Ministerpräsidenten telefonieren. Er wollte ja gar nicht mit der Europäischen Union verhandeln. Das ist ihm aber nicht gelungen. Am Ende haben wir zusammengestanden, weil wir gesagt haben, wir sind ein Team. Und wenn die Briten was von uns wollen, dann müssen sie das auch mit denen in Brüssel verhandeln, die das in unserem Auftrag tun. Mit unserem Verhandlungsteam, aber auch mit der Europäischen Kommission. Und das sollte eigentlich auch die Blaupause für weitere nicht ganz einfache Verhandlungen sein.
Herr Roth, Sie haben vorhin schon die USA bzw. den designierten Präsidenten Biden genannt. Da knüpfen sich natürlich Hoffnungen dran, denn die US-Regierung Trump hatte sich für die EU, gelinde gesagt, überhaupt nicht interessiert. Nun hat die Kommission neulich eine neue transatlantische Agenda entworfen mit Vorschlägen in den unterschiedlichsten Bereichen von Covid-19 bis zur Außen- und Sicherheitspolitik. Kann man denn darauf hoffen, dass das Verhältnis zu den USA sozusagen auf Prä-Trump zurückgestellt wird?
Nein, es geht nicht einfach wieder zurück. Man kann in der Politik, man kann in der Weltgeschichte die Uhr nicht einfach zurückdrehen. Zumal sich ja auch schon unter Obama abgezeichnet hat, dass es auch eine Verlagerung der strategischen Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika gibt. Dieser immer sehr starke Blick auf Europa, da hat sich natürlich nicht in Luft aufgelöst, aber es gibt einen sehr, sehr starken strategischen Ansatz, vor allem auch im pazifischen Raum, vor allem auch China, aber auch andere Akteure in dieser Region. Und es gibt die klare Erwartungshaltung, jetzt kümmert euch mal als EU stärker um Europa und um eure unmittelbare Nachbarschaft. Das können nicht alles wir übernehmen und das wollen wir auch nicht. Aber eines wird sicherlich wieder eintreffen und das sollte man auch nicht unterschätzen, weil wir uns ja auch wundgescheuert haben, rhetorisch wundgescheuert haben in den vergangenen Jahren. Biden spricht die Sprache eines Freundes. Das erleichtert manches, auch den Konflikt. Und dabei bleibe ich in meiner bescheidenen Analyse, dass die liberalen Demokratien in Europa es nach wie vor nicht vermocht haben, auf die Strategie, vor allem auf die Kommunikation von Nationalisten und Populisten eine zureichende Antwort zu finden. Wir waren oft schweigsam, reaktiv, sprachlos, weil wir nicht für möglich gehalten haben, dass man derart wahrheitswidrig, dass man derart aggressiv, derart wütend, derart zornig, ja auch gewalttätig, eruptiv miteinander umgeht. Das ist keine neue Erkenntnis weltweit, weil wir haben das ja vor allem, wir kennen das aus autoritären Regimen, aber wir haben es jetzt zum allerersten Mal bei einem unserer engsten Partner außerhalb Europas erlebt, nämlich bei den Vereinigten Staaten von Amerika und ihrem Präsidenten Donald Trump. Das hat bei uns für viel Entsetzen gesorgt, das muss man einfach deutlich sagen. Insofern spürt man ja auch, ist die Erleichterung umso größer, dass da jetzt wieder jemand ins Weiße Haus einzieht, mit dem man streiten kann, aber zivil streiten kann, anständig streiten kann.
Also was Trump anging, der hat nicht nur sprachlich in der Kommunikation Scherben zerschlagen, sondern auch in der Sache. Trump hat zum Beispiel die USA einseitig aus dem Atomabkommen mit dem Iran austreten lassen, an dem die EU maßgeblich beteiligt war. Glauben Sie denn, dass die USA unter Biden sich da wieder dran beteiligen können und wollen?
Ja, er ist ja auch aus dem Klimaschutzabkommen ausgestiegen. Also Sie haben völlig recht, Frau Mattei. Das ist nicht nur die Rhetorik gewesen, sondern er hat sich einfach verabschiedet. Hier können wir das heilen, weil es wird zu den ersten Tätigkeiten und Entscheidungen des gewählten amerikanischen Präsidenten führen, sein, wieder zu dem alten Klimaschutzabkommen zurückzukehren. Ich will auch mal daran erinnern, dass das Atomabkommen mit dem Iran ja ohne die Vereinigten Staaten von Amerika, aber im Übrigen auch nicht ohne die EU zustande gekommen wäre. Nun sind ein paar Jahre ins Land gegangen. Es gab von Anfang an nicht nur in Israel immer wieder auch Kritik an diesem Abkommen. Aber wir haben ja jetzt auch einen konkreten Vorschlag auf den Tisch gelegt. Wir nehmen dieses Abkommen wieder ernst, überarbeiten es aber, lernen aus Schwächen, lernen aus Fehlern und das sind Verhandlungen, die kann ich mir ohne die USA einfach auch nicht vorstellen.
Aber die Iraner haben ja nun doch deutlich ihre Produktion, Uranproduktion zum Beispiel, angekurbelt und gegen diesen Vertrag auch schon verstoßen. Ich meine, ist es denn auch möglich, die wieder so einzufangen, dass das alle zufriedenstellt?
Also sie haben sich aber einen sehr, sehr langen Zeitraum gehalten. Es gibt ja verschiedene Überprüfungsmechanismen. Das ist ja jetzt nicht die alleinige Auffassung der deutschen Bundesregierung gewesen oder auch der Europäischen Union gewesen. Und natürlich ist es so, klar, wenn Iran nicht gewillt ist, sich an diesen Vertrag zu halten, dann kann es auch keine Überarbeitung geben. Also ein Vertrag beruht immer auf der Bereitschaft von allen Beteiligten, sich an das zu halten, woran man sich vertraglich gebunden hat. Ob das mit Iran gelingt, das weiß ich nicht. Aber eines weiß ich, dass wir in dieser zentralen Frage, die die Sicherheitsinteressen Europas massiv berührt, wieder mit den Vereinigten Staaten von Amerika zusammenarbeiten können.
12:22 mit Staatsminister Michael Roth. Wir reden über den deutschen EU-Ratsvorsitz. Herr Roth, die deutsche Ratspräsidentschaft wollte auch die Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien voranbringen. Sie haben sich im Auftrag der Bundesregierung genau damit befasst. Aber noch immer sind die Verhandlungen nicht offiziell aufgenommen worden, obwohl man das bereits Anfang des Jahres wollte. Warum nicht?
Ja, das ist für mich der schmerzhafteste Moment in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gewesen, zu erleben, dass wir hier keinen Konsens schmieden können, gleichwohl bis zum Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin, der Außenminister und der Europastaatsminister alle wirklich viel Zeit, Kraft und Energie darin verwendet haben, diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Am Ende lag es ja wirklich nur noch an einem Land, nämlich Bulgarien, das nicht bereit war, den Verhandlungsrahmen mit Nordmazedonien zu akzeptieren. Mich betrübt das vor allem deshalb, weil in Albanien, aber auch in Nordmazedonien viel geschehen ist, um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit zu stärken, die regionale Versöhnung voranzubringen, auch die Korruption entschiedener zu bekämpfen. Und gerade die proeuropäischen Kräfte sind natürlich auch frustriert, weil sie sagen, jetzt strampeln wir uns ab, aber am Ende kommt nicht das, was ihr uns zugesagt habt. Ich gebe bis zum letzten Tag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, also bis zum 31. Dezember, die Hoffnung nicht auf, dass vielleicht Bulgarien doch nochmal Bewegung zeigt und sich einem Kompromiss anschließt. Die Hoffnung stirbt bekanntermaßen nie in Europa, aber es ist ein weiteres Zeichen dafür, wie schwierig es ist, in dieser für unsere Sicherheit so zentralen Frage, nämlich wie geht es mit dem westlichen Balkan weiter, zu einem Konsens in der Europäischen Union zu kommen. Und das ist eben nicht nur deutsches Interesse, das ist gesamteuropäisches Interesse, dass diese unmittelbare Nachbarschaft, es ist ja nicht der Hinterhof, es ist der Innenhof des vereinten Europas, dauerhaft zu Demokratie, Versöhnung, Stabilität und Frieden findet. Wenn das nicht funktioniert, dann haben auch wir massive Sicherheitsprobleme. Das haben nicht zuletzt die 90er Jahre mit einem furchtbaren Bürgerkrieg gezeigt. Die Wunden sind ja heute noch zu erkennen. Und daraus sollten wir eigentlich die richtigen Lehren gezogen haben als Europäerinnen und Europäer. Wegducken, sich abwenden, Desinteresse zeigen, wäre das Gefährlichste und das Letzte, was wir tun sollten.
Was, wenn die Beitrittsgespräche nicht zustande kommen? Was passiert dann?
Dann empfehle ich erst einmal, nicht die Flinte ins Korn zu werfen. Das, was im westlichen Balkan, in Nordmazedonien oder auch in Serbien und auch in Albanien notwendig ist, das tut man ja nicht als Geschenk, um uns Freude zu bereiten in Berlin oder auch in Brüssel. Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung ist im ureigensten Interesse dieser Länder. Und je schneller das geht, desto leichter lassen sich dann auch die Türen der Europäischen Union öffnen. Und alle können sich darauf verlassen, und das ist sicherlich auch eine Zusage jetzt für das nächste Halbjahr unter der portugiesischen Präsidentschaft, dass wir weiterhin auch unseren Einfluss geltend zu machen versuchen, dass wir wieder zu diesem Konsens kommen, der dringend nötig ist, damit die Europäische Union sicherer wird und stabiler wird.
Diese Bilanz der deutschen Ratspräsidentschaft, die wir jetzt gezogen haben, die war durchwachsen. Sie wird aber mehrheitlich in den Medien und auch von manchen Politikern gelobt. Vor allem die Kanzlerin erhielt viel Beifall. Die Meisterin subtiler Kompromisse werde nach ihrem Abgang nächstes Jahr fehlen, schrieb zum Beispiel eine belgische Zeitung. Was sagen Sie denn? War Angela Merkel gut für die EU?
Also erst einmal war das keine durchwachsende Bilanz, aber zur Ehrlichkeit gehört eben immer auch über Licht und über Schatten zu sprechen. Das größte Verdienst wird neben den großen finanziellen Fragen, die wir haben lösen können, wirklich die Einführung von zwei neuen Instrumenten zum Schutz und zur Verteidigung der Rechtsstaatlichkeit sein. Da bin ich mir sicher. Und natürlich der Durchbruch beim Klimaschutz. In diesen schwierigen, heiklen Fragen, wo es immer unwahrscheinlicher geworden ist, an einem gewissen Punkt zu einem Kompromiss zu kommen, hat sich natürlich gezeigt, wie wichtig es ist, eine erfahrene Verhandlungsführerin im Team zu haben, die ja, daran will ich mal erinnern, schon bei der letzten deutschen EU-Ratspräsidentschaft vor über 13 Jahren mit an Bord war. Damals auch als Ratsvorsitzende. Es ist heute ja etwas anders, weil der Europäische Rat ja einen gewählten Chef hat, Charles Michel, der ehemalige Premierminister von Belgien. Aber sie bringt sicherlich auch ein hohes Maß an Autorität mit, um dann auch gemeinsam mit anderen diesen gordischen Knoten durchschlagen zu können. Was mich aber besonders erfreut hat, war, dass diese deutsche EU-Ratspräsidentschaft in Deutschland ganz viele mobilisiert hat. Und damit meine ich jetzt nicht nur so Typen wie mich, also Politikerinnen und Politiker. Auch im Deutschen Bundestag, auch bei den Abgeordneten hat es ein ganz großes Interesse gegeben. Und dann in der Zivilgesellschaft. Ich kann mich nicht erinnern, in den 7 Jahren meiner bisherigen Amtszeit so viele Einladungen bekommen zu haben, um mit Vereinen, Organisationen, mit Bürgerinnen und Bürgern, mit der Zivilgesellschaft in ihrer gesamten Fülle über diese Ratspräsidentschaft reden zu können. Und das Schönste daran war, dass so viele junge Leute Interesse gezeigt haben. Und das gibt mir Kraft, dass wir das auch zukünftig hinbekommen werden. Und insofern war es natürlich auch die Kanzlerin, aber es haben auch viele andere mitgeholfen. Vor allem auch eine sehr wachsame und auch kritische Zivilgesellschaft. Und das darf ich auch mal sagen, bestimmt auch wachsame Medien, die uns immer wieder daran erinnert haben, was da alles auf dem Spiel steht.
Vielen Dank, Herr Staatsminister.
Inforadio Podcast.